Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Einwanderung als Chance für Deutschland. Laut einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung bewertet die Mehrheit der befragten Deutschen die Einwanderung von Fachkräften als positiv. Darüber sprechen wir in dieser Episode des Update-Podcasts. Rahel Klein aus unserem Team, also Fachkräfte aus dem Ausland, das bewerten sie positiv, aber das war ja nicht die einzige Frage, die bei dieser Umfrage gestellt wurde.
Nee, es geht nicht nur um Fachkräftequalifizierte, sondern die Studienautoren wollten auch wissen, wie die Deutschen Bürgerkriegsflüchtlinge, die Einwanderung bewerten. Es ging auch um Wirtschaftsflüchtlinge. Sie wollten aber auch wissen, wie viel Vertrauen wir eigentlich der Politik gegenüberbringen. Und da muss man sagen, nicht allzu viel anscheinend.
Das ist also Thema bei uns. Wir sprechen aber auch über Billy Six. Der Deutsche ist in Haft in Venezuela gewesen, ist wieder zurück in Deutschland und wirft der Bundesregierung vor, sich nicht um ihn gekümmert zu haben.
Ich habe übrigens aus der Zelle heraus mit 3 verschiedenen Hungerstreiks all diese Dinge, die mir wichtig waren, alleine erreicht. Warum hat das die Botschaft nicht getan, sich da einzusetzen?
Die Hintergründe hört ihr bei uns und der Haushaltsstreit im Bundestag. Weiterhin schwarze Null oder mal ordentlich Geld raushauen. Was soll das überhaupt mit dieser schwarzen Null? Wie lange müssen wir das denn noch mitmachen? Vor der großen Haushaltsdebatte im Bundestag am Mittwoch bringen wir euch da auf den neuesten Stand. Im Podcast zum Update am 19. März 2019. Dankeschön fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Wie denkt Deutschland über Flüchtlinge, über Migration, über Einwanderung? Das wollte die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung wissen und hat 3000 Menschen in ganz Deutschland zu diesem Thema befragt. Und wir haben uns diese Studie mal genauer angeschaut und die wichtigsten Ergebnisse für euch zusammengefasst. Rahel Klein aus dem Update-Team. Wie sind die Deutschen Einwanderung gegenüber eingestellt?
Also laut dieser Befragung grundsätzlich erstmal offen. Gut, die Hälfte der Befragten sieht Einwanderung als Chance an. Und nur eine Minderheit, also ungefähr 15%, lehnt Einwanderung fast kategorisch ab. Und die Hälfte der Deutschen glaubt zum Beispiel, dass Einwanderung Deutschland nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell und gesellschaftlich bereichert. Und da finden nur knapp ein Drittel der Befragten, dass es nicht der Fall ist.
Also erstmal grundsätzlich schon eine Offenheit gegenüber Einwanderung. Gibt es denn da Unterschiede gegenüber den Menschen, die zu uns kommen?
Ja, die gibt es auf jeden Fall. Das hat mir auch Sönke Hollenberg von der Friedrich-Ebert-Stiftung gesagt.
Die größte Offenheit kann man in der Bevölkerung ganz klar gegenüber hochqualifizierten Fachkräften sehen. Selbst diejenigen, die Migration allgemein eher skeptisch gegenüber eingestellt sind, sind gegenüber dieser Gruppe der Hochqualifizierten zumindest teilweise offen eingestellt. Und beim Rest der Bevölkerung ist das dann sogar noch deutlich stärker der Fall.
Also qualifizierte Fachkräfte sind sehr gern gesehen. Demgegenüber gibt es eine leichte Abwehrhaltung gegenüber Menschen, die aus rein wirtschaftlichen Gründen oder vor Armut fliehen und deswegen nach Deutschland kommen. Da sagt mehr als die Hälfte, dass Deutschland weniger von dieser Gruppe aufnehmen sollte.
Wie sieht es mit der Akzeptanz von Bürgerkriegsflüchtlingen aus?
Die ist auf jeden Fall hoch. Die große Mehrheit findet es richtig, Menschen aufzunehmen, die vor Krieg oder Verfolgung geflohen sind. Da sagen wirklich 70% der Befragten, dass Deutschland weiterhin so viele Geflüchtete aufnehmen sollte wie jetzt oder sogar noch mehr. Man kann also sagen, dass die Akzeptanz schon von der Fluchtursache abhängt. Was ich aber auch interessant fand, war, dass fast 80% der Befragten finden, dass ausreisepflichtige Ausländer, die gut integriert sind, die einen Job oder einen Ausbildungsplatz haben, dass die in Deutschland bleiben sollen dürften.
Gab es denn auch Erkenntnisse, mit denen die Autoren nicht gerechnet haben, die sehr überraschend waren für die?
Ja, vor allem die Tatsache, dass es keine so große Spaltung innerhalb der Gesellschaft gibt, wie ja häufig schon suggeriert wird. Vor allem nicht, wenn man sich mal die Unterschiede in der Stadt und auf dem Land anschaut, sagt Sönke Hollenberg.
Uns hat sehr überrascht, dass beispielsweise das Stadt-Land-Gefälle, das wir in anderen Ländern stark sehen, wenn wir zum Beispiel in die USA schauen oder jetzt auch an die Proteste in Frankreich denken, in Deutschland so zumindest in den Einstellungen gegenüber Migration nicht existiert, weil die Einstellungen in Stadt und Land relativ ähnlich sind.
Ja, und die Studie ergibt eben auch, dass es durchaus differenzierte Meinungen gibt beim Thema Einwanderung.
Hat denn die Studie auch untersucht, ob die Deutschen Ängste haben beim Thema Migration?
Ja, hat sie. Und das Ergebnis war für die Studienautoren auch wieder sehr überraschend, sagt Sönke Hollenberg.
Anders als man denken könnte, sind es nicht die Kosten der Integration oder die Konkurrenz um Arbeitsplätze, bevor die Menschen sich fürchten oder wo sie Sorge haben, sondern es ist im Gegenteil eher der anwachsende Rechtsextremismus und eine Spaltung der Gesellschaft, was den Bürgerinnen Sorge bereitet.
Also die meisten Deutschen scheinen Sorge vor Rechtsextremismus zu haben. Die Angst vor Terroranschlägen oder Kriminalität zum Beispiel kommt da erst an dritter Stelle. Dann wurde auch noch gefragt, gefragt, was die größte Herausforderung für die Zukunft sein wird. Und da sagen die meisten eben Migration, Flucht und Asyl. Das ist auf Platz 1 gelandet. Das sehen 27% als größte Herausforderung an. Auf Platz 2 kommt dann soziale Gerechtigkeit. Und auf Platz 3 ist der Bereich Klima- und Umweltschutz gelandet.
Und glauben die Befragten, dass Deutschland diese Herausforderungen bewältigen kann?
Also da sind sehr viele auf jeden Fall sehr skeptisch. Nur knapp jeder Zweite glaubt daran, dass das klappt. Und die Befragten vermissen da auf jeden Fall ja politische Vision und einen klaren Plan. Vor allem in der Flüchtlingspolitik. Da finden fast 70%, dass die Bundesregierung da keinen Plan hat, wie es weitergehen soll.
Eine Befragung der Friedrich-Ebert-Stiftung kommt zu dem Schluss, die Deutschen stehen Einwanderung durchaus offen gegenüber. Sie haben aber Zweifel daran, ob die Politik den Herausforderungen der Zukunft gewachsen ist. Rahel Klein hat die Ergebnisse für euch zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
4 Monate war der deutsche Journalist Billy Six in Venezuela in Haft. Seit gestern ist er wieder in Deutschland. Ende gut, alles gut, könnte man meinen. Aber jetzt hat er angekündigt, die Bundesregierung zu verklagen. Die habe ihn nämlich nicht genug unterstützt, heißt es oder sagt er. Katharina Hopp aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was ist da los?
Ja, Billy Six sagt, dass er nur deshalb freigekommen ist, weil sich der russische Außenminister Sergej Lavrov für ihn eingesetzt hat. Und dafür wiederum soll ein AfD-Abgeordneter gesorgt haben. Die deutschen Behörden, die Regierung, sagt Six, die seien ihm keine Hilfe gewesen, eher sogar im Gegenteil. Und konkret will er dagegen klagen, dass Deutschland, nachdem er in Venezuela verhaftet wurde, nicht offiziell Protest eingelegt habe.
Das sind schwere Vorwürfe. Woher kommen die?
Ja, das ist jetzt nicht ganz so leicht zu sagen, weil wir uns hier nämlich auch in einer ideologischen Geschichte befinden. Billy Six ist kein etablierter Korrespondent von großen bekannten Medien. Das ist eher so ein Abenteurer, der viel in Krisengebieten unterwegs ist und dann halt seine Stücke, seine Reportagen verkauft. Und die verkauft er vor allem an die Junge Freiheit. Das ist eine Wochenzeitung, die sich selbst als unabhängig und konservativ bezeichnet. Politikwissenschaftler sagen aber, die ist konservativ bis rechtsextremistisch und ein Sprachrohr der neuen Rechten. Ja, und auch sonst ist es ziemlich offensichtlich, dass Six eher so in rechten Kreisen unterwegs ist. Deshalb jetzt der Vorwurf aus diesen Kreisen und von Six, die Bundesregierung habe sich nicht so für ihn eingesetzt, wie sie es zum Beispiel für Denis Yücel getan hat, weil ihr seine politische Einstellung nicht passt. Und deshalb hätten übrigens auch die meisten Medien nicht wirklich berichtet.
Gibt es denn dafür irgendwelche objektiven Hinweise? Und was sagt eigentlich die Regierung dazu?
Ja, die Regierung, die weiß das natürlich von sich. Die Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Maria Adebar, die hat gestern bei der Bundespressekonferenz gesagt, die deutsche Botschaft habe sehr wohl sofort Protest gegen die Verhaftung eingelegt. Und?
Dass sich die deutsche Botschaft von Beginn an der Inhaftierung von Billy Six für seine Freilassung eingesetzt hat und den Fall engstmöglich, so eng es die Umstände zuließen, betreut hat.
Also da steht im Moment Aussage gegen Aussage, zumindest für uns Beobachter.
Du hast eben gesagt, die Medien hätten nicht so viel über Billy Six berichtet. Ihnen wird das vorgeworfen und weil Billy Six vielleicht eher rechts oder rechtsextrem ist, tatsächlich haben wir auch wenig über den Fall berichtet. Wir haben darüber berichtet, aber wenig jetzt im Vergleich mit Denis Yücel.
Ja, ja, klar, das ist richtig. Ich sehe dafür aber mehrere Gründe. Also zum einen ist Venezuela nicht die Türkei. Im Fall Denis Yücel, da ging es ja auch um das generelle Verhältnis Deutschland-Türkei. Da war ja so vor 1,5 Jahren war da ja richtig Spannung drin. Und da wurden ja auch viele Deutsche verhaftet in der Türkei. Mit Venezuela gibt es keine so engen Verbindungen, jetzt gerade sowieso nicht, aber auch vorher schon nicht. Naja, und dass in Venezuela seit einiger Zeit auch vermehrt Journalisten in Haft kommen, darüber wird ja schon berichtet. Aber, und das ist jetzt auch wieder das Spezielle an Six, der hatte nicht mal ein Journalistenvisum. Der war offiziell als Tourist im Land. Und vom Deutschen Journalistenverband heißt es auch, wir sind uns gar nicht sicher, ob der als Journalist da war oder vielleicht eher als politischer Aktivist. Das war bei Six nämlich auch schon früher nicht immer so ganz eindeutig. Also da ist es dann auch für uns schwer, da irgendwo vernünftig zu berichten.
Aber so oder so, es ist doch klar, die Bundesregierung muss sich dafür einsetzen, dass ein deutscher Staatsbürger, der im Ausland höchstwahrscheinlich unschuldig in Haft sitzt, freikommt.
Ja, natürlich, muss sie. Und hat sie ja auch, sagt sie. Hat sie nicht, sagt er. Also vielleicht wäre da so ein Gerichtsverfahren gar nicht das Schlechteste, um so ein bisschen Druck aus der Nummer zu nehmen.
Der Journalist Billy Six ist nach 4 Monaten Haft in Venezuela jetzt wieder in Deutschland und wirft der Bundesregierung vor, ihn im Stich gelassen zu haben. Alle Infos dazu hatte Katharina Hopp aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es geht um Geld, es geht um Macht, es geht ums große Sparen und ums richtig Verteilen. Einen Tag vor der Präsentation des neuen Haushaltsplans, also dem Finanzplan Deutschlands für 2020, verschärft sich der Streit in der Koalition. SPD-Finanzminister Olaf Scholz will weiter sparen wegen der eingetrübten Konjunktur und damit weniger Zuwächse bei den Steuereinnahmen. Jedes Ministerium soll sparen, heißt es, damit keine neuen Schulden gemacht werden müssen. Theo Gers im Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio. Also wer hat wie und warum da ein Problem mit den Olaf Scholz Sparplänen und der Finanzplanung bis 2023?
Naja, Probleme haben eine ganze Reihe von Politikern. An erster Stelle die Verteidigungspolitiker. Die wollen eigentlich, dass Deutschland glaubhaft seiner Verpflichtung nachkommt. Wenn nicht 2%, so wie es die NATO gerne hätte, vom Bruttoinlandsprodukt für Rüstung ausgegeben wird, dass man wenigstens sich in die Richtung dahin bewegt. Danach sieht es im Moment auch aus. Wir kommen im nächsten Jahr im Haushalt auf 1,37%. Aber wie es danach weitergeht, da sieht es im Moment eher so aus, dass das nicht reichen würde. Und das bringt uns natürlich immer in Brüssel bei der NATO den Ruf eines unsicheren Kantonisten ein. Und ein zweiter Minister, der ganz große Probleme glaubt zu haben, ist Entwicklungshilfeminister Gerd Müller. Auch er beklagt, dass er nächstes Jahr zwar gut 10 Milliarden Euro hat für Entwicklungshilfe, für Flüchtlingshilfe und so weiter, aber dass es danach wieder runtergehen soll mit seinem Etat und er dann seine Verpflichtungen nicht mehr einhalten kann. Aber unzufrieden, Ralf, sind eigentlich auch alle anderen Ministerien, denn um den Haushalt 2020 aufzustellen, mussten auch alle anderen deutlich federn lassen.
Aber warum denn eigentlich? Weil wir als Bürger, wir gehen davon aus und so fühlt es sich auch an, dass es in Deutschland eigentlich gut läuft, die Wirtschaft läuft, Exporte boomen, die Arbeitslosigkeit ist auf dem tiefen Stand. Warum also sparen?
Ja, warum? Genau. Der Hintergrund ist, dass die Steuereinnahmen nicht mehr so stark wachsen wie in den letzten Jahren. Sie steigen zwar weiter, das muss man ganz deutlich sagen, aber wir haben es gerade erst heute gehört hier in Berlin vom Sachverständigenrat für die Begutachtung der wirtschaftlichen Lage. Das Wachstum verlangsamt sich deutlich und das wirkt sich natürlich auf die Steuereinnahmen aus. Wie genau in Euro und Cent, das wissen wir Anfang Mai, dann gibt es die nächste Steuerschätzung, aber es ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass weniger Wachstum, weniger Steuereinnahmen bedeutet. Und auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass diese Regierung vieles, was an Spielräumen in der Finanzplanung da war, verplant hat. Baukindergeld, Mütterrente und, auch ein paar mehr Investitionen, muss ich ehrlicherweise auch sagen, sind schon gekommen. Und jetzt wird es aber eng. Und da kommen dann die zusätzlichen Wünsche. Die SPD möchte mehr für den sozialen Zusammenhalt tun. Die Union verweist zum Beispiel auf das Problem Bundeswehr, um nur zwei Beispiele zu nennen. Und da wird es dann jetzt eng.
Jetzt ist aber natürlich nicht neu, dass vor solchen Haushaltsdebatten intensiv diskutiert wird. Jede Partei hat ihre eigenen Vorstellungen, wie unser aller Geld ausgegeben werden soll. Aber wieso ist der Streit diesmal so heftig?
Naja, die Koalition hat so ein bisschen das sparsame Haushalten verlernt, muss man ehrlicherweise sagen. Jahrelang war es ziemlich einfach, die ganzen Wünsche zu erfüllen und dennoch den Haushalt ausgeglichen zu halten. Die berühmte schwarze Null, da kommen wir später vielleicht nochmal drauf. Aber jetzt geht der Boom im 9.10. Jahr, wie gesagt, langsam zu Ende. Und auch wenn es vielleicht keine Rezession gibt, aber wir haben in jedem Fall eine Delle und jetzt fehlt gewissermaßen das Schmiermittel, um all die schönen Wünsche miteinander in Einklang zu bringen und in der Koalition es nicht zu laut knirschen zu lassen.
Du hast es gerade schon angekündigt. Gleich wollen wir mit Theo Gers noch besprechen, was es genau mit dieser schwarzen Null auf sich hat, von der immer alle sprechen. Das heißt ja auch bei der Kalkulation zum neuen Haushaltsplan, oberste Priorität ist es im Etat 2020 erneut eine schwarze Null zu schaffen, also einen Haushalt ohne neue Schulden. Aber warum eigentlich immer? Wer hat da was von? Andere Länder machen ja auch immer weiter Schulden, ne? Sprechen wir drüber gleich hier im Update.
Deutschlandfunk Nova.
Oberste Priorität ist es, im Etat 2020 wieder eine schwarze Null zu schaffen, also einen Haushalt ohne neue Schulden. Zitat Ende, so SPD-Finanzminister Olaf Scholz, der diesen Satz seit Wochen immer und immer wieder betont. Morgen wird im Bundeskabinett der Finanzplan für 2020 verabschiedet. Über diesen gibt es in der deutschen Politik seit Wochen Streit. Darüber haben wir schon gerade gesprochen, wer wie da welchen Standpunkt vertritt. Aber warum ist diese schwarze Null überhaupt so wichtig? Theo Gers.
Sie gilt bei uns, das muss man ehrlicherweise sagen, als ein Ausweis von Solidität. Und da ist natürlich ein bisschen was dran, wenn wir an diese Wahnsinnssummen denken, die noch vor 8, 9, 10 Jahren ausgegeben wurden vom Staat, um damals in der Finanzkrise die Banken zu retten. Da hat sich der Staat tierisch hoch verschulden müssen. Und davon wollte man natürlich wieder runterkommen von diesen Schulden. Und zum Zweiten ist es so, dass keine Schulden natürlich auch bedeutet, dass man in Zukunft, wenn es vielleicht mal etwas schlechter laufen sollte mit der Wirtschaft, dass man dann natürlich auch Spielräume hat, im Haushalt, um wieder, ich sag mal, neue Schulden aufzunehmen, weil man sagt, wir haben jetzt ein paar Jahre lang solide gewirtschaftet und uns, ich sag mal, bildlich gesprochen, ein bisschen Luft verschafft, dass wir jetzt gegensteuern können. Das sind im Grunde die zwei Hauptgründe, weswegen man sagt, schwarze Null sollte man möglichst erstmal halten, solange es geht.
Das heißt, wenn es wirtschaftlich nicht so gut läuft, dann lieber investieren, dann Arbeit schaffen, indem man sagt, hey, wir investieren in Straßenbau, wir investieren weiter in die Bildung, sodass die Leute weiter bezahlt werden und es Deutschland dann am Ende doch nicht so schlecht geht in einer Krise.
Ja, genau. Das ist die Philosophie, die dahinter steckt. Und das hat man ja zum Beispiel in der Finanzkrise auch buchstäblich gemacht. Man hat viel Geld in die Hand genommen. Man hat ja nicht nur Banken gerettet. Man hat ja auch zum Beispiel, ich erinnere mich daran genau, den Kauf von Neuwagen zum Beispiel angekurbelt künstlich, indem es damals diese Abwrackprämie von 5.000 Euro gab für jeden Wagen, den man sich neu kaufte und für den man einen älteren Wagen gewissermaßen auf den Schrottplatz brachte. Das sind Dinge, die kann man sich natürlich nur leisten, wenn man vorher solide gewirtschaftet hat und dann eben in der Krise Luft hat, um mit solchen Maßnahmen die Wirtschaft anzukurbeln und, ich sag mal, auch künstlich für Nachfrage zu sorgen, die dann auch in den Betrieben ankommt und dort die Jobs in den Betrieben hält.
Ab wann wäre denn wieder so ein Zeitpunkt erreicht, wo wir aufgrund von wirtschaftlicher Entwicklung vielleicht doch wieder mehr investieren müssen, wenn es jetzt nur so einen leichten Dämpfer gibt? Also die Wirtschaft ist weiterhin am Ansteigen, aber nicht mehr so stark wie vorher. Das ist ja noch nicht der Zeitpunkt, wo wir jetzt sagen, wir brauchen den Staat, um da einzuspringen.
Nee, das ist jetzt noch viel zu früh. Jetzt geht es einfach darum, ich sag mal, bestimmte Fehler zu vermeiden und auf der anderen Seite vielleicht ein paar Weichen zu stellen, dass zukünftige Ausgabenprogramme nicht zu teuer werden. Also bestes Beispiel sind im Moment die Rentenpläne der Koalition. Das ist für viele junge Hörer noch weit weg. Aber Sie merken es vielleicht in der eigenen Familie, wenn manche Verwandten lange gearbeitet haben und trotzdem keine richtige auskömmliche Rente haben. Dass man da was tun muss, ist klar, aber dass man da auch genau hingucken muss, wer bekommt wie viel und ist das auch gerechtfertigt, halte ich eigentlich für eine Selbstverständlichkeit. Und über solche Dinge reden wir jetzt. Das heißt, so etwas stabilisiert auch natürlich die Konjunktur. Und was man ansonsten machen muss, ist ganz einfach, dass auch Unternehmen, das ist jetzt eine sehr konservative Sicht der Dinge, sie funktioniert. Das heißt, die Unternehmen müssen im Moment das Gefühl bekommen, es geht wirtschaftlich weiter aufwärts und der Staat tut alles, um diese Entwicklung nicht zu stören. Und das ist im Grunde im Moment fast schon mehr Wirtschaftspsychologie als Finanzpolitik.
Aber wir sind ja nicht mehr nur der Staat Deutschland, sondern wir sind in einer globalisierten Welt. Wir sind in einem großen, tollen Europa in der EU. Und wenn man auf andere EU-Länder schaut, wie Italien, was momentan Geld ausgibt, was es gar nicht hat, es ist sich also leid, kann es da nicht passieren, dass wir sind ja Teil der Eurozone, das am Ende mitbezahlen müssen? Falls es dort schief geht?
Das hoffe ich nicht, dass das passiert. Du sprichst das sogenannte Moral Hazard Problem an. Das heißt, das Problem, dass man irgendwo in so einer Rationalitätsfalle sich hineinbegibt. Sprich, es gibt einen gewissen Fehlanreiz, sich unwirtschaftlich, sich auf Kosten anderer zu verhalten und diese anderen dann am Schluss die Rechnung dafür bezahlen zu lassen. Das will man ja gerade in Europa vermeiden. Das Risiko besteht in Teilen ja, aber hier in Deutschland ist das, glaube ich, politisch nicht machbar, dass wir jetzt, ich sag mal, genauso unsolide wirtschaften, wie das möglicherweise Italien oder einige andere EU-Staaten getan haben oder vielleicht noch tun. Das ist hier in Deutschland politisch nicht durchsetzbar. Ich glaube, dieser Wille, halbwegs solide Staatsfinanzen zu haben, das ist den Deutschen fast schon mit der Muttermilch eingetrichtert worden. Die Erfahrungen, die wir in Deutschland gemacht haben, und die liegen teilweise über 100 Jahre zurück, man denke an die großen Inflationszeiten in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, das hat uns so geprägt, dass wir solche Verhältnisse auf keinen Fall wieder zulassen wollen. Und das bedeutet eben, dass der Staat nicht übermäßig Schulden machen darf.
10 Minuten. Finanzpolitik in Deutschlandfunk Nova vor der Haushaltsdebatte morgen, der Haushaltsstreit und die schwarze Null. Dankeschön, Theo Gers im Berliner Hauptstadtstudio.
Deutschlandfunk Nova. Update.
4 Tage nach dem rechtsextremen Terrorakt auf die Moscheen in Christchurch hat sich die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern heute zum ersten Mal vor dem Parlament geäußert. Wir hören da mal rein.
He sought many things from his act of terror. But one was notoriety, and that is why you will never hear me mention his name. He is a terrorist, he is a criminal, he is an extremist, but he will, when I speak, be nameless.
Ein Terrorist, ein Krimineller, ein Extremist und deswegen wird sie seinen Namen auch niemals nennen, hat sie gesagt. Und für ihre Aussagen hat sie international viel Anerkennung erhalten. Unsere Reporterin Rebecca Endler hat sich heute genau diesen Teil von Ardörns Rede genauer angeschaut, zusammen mit der Frage, was können wir, was können die Medien, was kann ich als Privatperson auch tun, um diese Tat nicht noch schlimmer zu machen.
Ja, und ich würde sagen, die Strategie, die Jacinda Ardern da seit letzten Freitag fährt, die ist nicht nur beeindruckend, sondern eben auch einmalig in der Geschichte von Terrorakten. Denn da ist nicht die Rede von Vergeltung und es werden keine Phrasen gedrescht, sondern es ist völlig klar, bei Jacinda Ardern, da liegt der Fokus auf den Menschen, die am meisten betroffen sind, auf den Opfern. Und das sieht auch Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler der Uni Tübingen, so.
Also sie entzieht, ebenso könnte man eine Formulierung von Margaret Thatcher aufgreifend sagen, sie entzieht ihm den Sauerstoff der Publizität in einem öffentlichen Akt. Und das ist sehr beeindruckend und womöglich eine tatsächlich bedenkenswerte Strategie.
Denn diese Publizität, das Interesse der Öffentlichkeit, das ist schließlich das, worauf so ein Terrorist abzielt. Und wenn man sich dieser Aufmerksamkeit einfach verweigert, dann ist das auf jeden Fall ein Akt des Widerstandes.
Und vor allem ist es auch eine Strategie, die im Kontrast zu dem steht, was beispielsweise hier bei uns die Bild-Zeitung, aber auch andere Zeitungen in England oder in Neuseeland gemacht haben, nämlich erstmal wirklich den Namen und Fotos und sogar Teile des Videos verbreiten.
Ja, absolut. Bernhard Pörksen spricht da von einer Berichterstattung, die sich auf den Täter konzentriert und das ist seiner Meinung nach Attentatspornografie.
Ist es wichtig, den Namen zu nennen? Nein. Ist es wichtig, das Foto des Attentäters zu zeigen? Nein. Was ist der aufklärerische Wert? Ist es wichtig, seine Bilder und seine Form des Films zu übernehmen, sich also seiner Inszenierungsautorität zu beugen? Da lautet die Antwort doppelt und dreifach nein.
Und dieser Instinkt, nach so einer unfassbaren Tat nach Erklärungen zu suchen und deswegen eben auch so viel wie möglich über den Täter in Erfahrung zu bringen, das ist erstmal natürlich.
Okay, aber wo verläuft da die Grenze? Also welche Infos sind gesellschaftlich tatsächlich relevant und was ist dann Sensationsgier?
Also in diesem Fall ist ganz klar, was wir über den Täter auf jeden Fall wissen müssen, ist, dass er einen rechtsextremen terroristischen Hintergrund hat. Weil das, also der zunehmende Terror von Rechtsextremen, eben was ist, womit wir uns gesamtgesellschaftlich befassen müssen. Aber sein Name, seine Kindheit und diese ganze Inszenierung, die spielt keine Rolle. Sascha Lobo hat geschrieben, nach dem Attentat entscheidet sich, ob Medien und Gesellschaft einen Erfolg im Sinne des Täters überhaupt erst zulassen. Und damit sind eben nicht nur die Medien gemeint, sondern alle, die liken, posten und teilen.
Worauf sollten wir uns denn stattdessen fokussieren?
Also der amerikanische Autor und Juraprofessor Khaled Beydoun hat zum Beispiel darüber geschrieben, dass er auch direkt nach dem Attentat sofort den Impuls hatte, alles in Erfahrung zu bringen über den Täter und sich dann gedacht hat, nee. Moment, das ist genau das, was Täter wollen. Und deswegen hat Beydoun beschlossen, Kurzbiografien der Opfer zu verfassen und diese dann in Absprache mit den Familien mit Fotos zu veröffentlichen. Und damit will er die Opfer und das Leid der Familien vermenschlichen und nicht dem Täter ein Gesicht geben.
Und da sind wir dann also wieder bei Jacinda Ardern, den Fokus auf die Menschen, die unmittelbar von so einer Tat betroffen sind, zu legen und dieses Leid sichtbar zu machen. Gibt es denn noch was, was wir daraus mitnehmen sollten?
Also der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen fordert dazu auf, dass wir uns über unsere Medienmündigkeit Gedanken machen. Wir müssen, so Pörksen, uns als Gesellschaft redaktionell mit Inhalten beschäftigen. Also was wollen wir sehen, was wollen wir hören?
Medienmündigkeit hieß aber in einem solchen Fall, sich zu fragen, dienen die Bilder der Information, der Aufklärung, muss ich sie sehen? Und die Antwort lautet ganz klar nein.
Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern hat gesagt, sie will den Täter in der Anonymität verkommen lassen und sich stattdessen auf die Opfer seiner Tat konzentrieren. Unsere Reporterin Rebecca Endler hat sich angesehen, wie so eine Strategie aussehen könnte und warum wir alle über unseren Medienkonsum nach so einer Tat nachdenken sollten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
John Bercow im House of Commons in London ist, naja, sowas wie der Wolfgang Schäuble von Großbritannien, der Parlamentspräsident, aber dann auch wiederum nicht. Denn im britischen Parlament dreht sich wirklich alles um diesen Mr. Speaker. Er wird von den Abgeordneten angesprochen und nicht die Parlamentarier gegenüber. Das heißt also immer, Mr. Speaker, please can you ask the honorable lady oder so. Also nach diesen vielen Brexit-Debatten, die wir in den vergangenen Wochen gesehen haben, die um die Welt gegangen sind, kennt jetzt wirklich jeder Bercow.
Oder
Ja.
Und
Und er bleibt auch immer sehr höflich. John Bercow hat diese Woche ordentlich aber dann was rausgehauen. Er hat nämlich gestern gesagt, nein, Theresa May, du darfst die Abgeordneten nicht zum dritten Mal über ein und denselben Brexit-Deal abstimmen lassen, ohne dass du irgendwas daran änderst. Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Friedbert Meurer in London. Friedbert, Bercow hat Mays Zeitplan jetzt ordentlich durcheinander gewirbelt. Darf er das?
Ja, er darf das eindeutig, Ralf. Er ist der Speaker, er ist der Herr des Verfahrens im Unterhaus. Er entscheidet, welche Anträge zugelassen werden und welche nicht. Letzte Woche gab es ja an jedem Debattentag immer eine Menge von Anträgen, die entweder von Fraktionen oder Einzelpersonen gestellt wurden. Und da hat er einmal an einem Tag von 8 gleich 6 aussortiert und nur 2 übrig gelassen. Er darf das schon machen. Er bereitet sich auch immer sehr gut vor, wenn es dann hinterher eine Diskussion gibt. Kann er das sehr gut begründen. Und gestern gab es natürlich auch eine Debatte hinterher. Und da hat er zu seinem Motiv gesagt, warum er das tut.
Part of the responsibility of the speaker is frankly to speak truth to power. I have never been pushed around and I'm not going to start now.
Also das klang für mich ein bisschen so wie Martin Luther. Hier stehe ich und kann nicht anders. Ich verteidige das Parlament gegen die mächtige Regierung.
Also ich erlebe ihn immer als sehr britisch höflich, aber dennoch sehr streng und bestimmt. Und Angst vor Streit oder Kritik scheint er auch nicht zu haben. Was ist denn das für ein Typ?
Also, er geht keinen Konflikt aus dem Weg. Er ist sehr eloquent. Er ist vor allen Dingen mit seiner eigenen Partei sozusagen ins Gehege gekommen. Er ist ja ein Tory, ein Konservativer. Aber da die in der Regierung sind, hat er sich mit denen überworfen. Das muss man einfach so sehen. Zum Beispiel wurde das deutlich, als Donald Trump, der US-Präsident, nach London kommen wollte, zum Staatsbesuch eingeladen von Theresa May. Und man braucht ja Trump, um den Handelsvertrag abzuschließen. Und da ging der Speaker, John Bercow, einfach im Unterhaus hin, beziehungsweise er sitzt ja da immer auf seinem Platz, und gab dann folgendes Statement gegen Donald Trump ab.
I feel very strongly that our opposition to racism and to sexism are hugely important considerations in the House of Commons.
Da gab es von Labour eine Menge Jubel, nicht von der eigenen Partei. Parteimitgliedschaft der Tories hat er ja ruhen lassen. Er liebt das Theatralische. Jetzt sage ich auch mal was Negatives über ihn. Weibliche Abgeordnete beschweren sich über ihn. Er würde sie gezielt ihnen das Wort abschneiden, sie maßregeln. Mitarbeiter werfen ihm Mobbing vor. Eine leidet heute unter posttraumatischer Belastungsstörung. Das war ein hässliche Vorwürfe gegen ihn, die er bestreitet. Also einige lieben ihn, andere hassen ihn.
So, der Zeitplan von Theresa May ist komplett durcheinander gewirbelt. Sie kann ihren Deal nicht nochmal zur Abstimmung stellen, also jedenfalls nicht so morgen, so wie sie es vorgehabt hat. Wie reagiert sie denn, die britische Premierministerin? Was macht sie jetzt?
Also, sie wird einen Brief schreiben an die EU-Staats- und Regierungschefs. Der Brief muss bis Donnerstag zum EU-Gipfel da sein. Da wird sie dann auch persönlich erscheinen. Und in dem Brief steht, ich beantrage, dass der Brexit bitte verschoben werden soll um 3 Monate bis zum 30. Juni mit der Option auf eine längere Verschiebung. Denn das mit dem 30. Juni gilt nur, wenn in letzter Minute der Vertrag im Unterhaus noch gebilligt wird. Also wir gehen alle davon aus, dass es dann nach dem EU-Gipfel nächste Woche zum ganz großen Showdown im Unterhaus kommen wird. Die allerletzte Abstimmung über diesen Vertrag, friss oder stirb, Brexiteers. Und ich habe mal nachgefragt, was ist eigentlich, wenn es zu einem Patt kommt, ist nicht ausgeschlossen. Dann entscheidet, jetzt darfst du dreimal raten, Ralf,
John Bercow. Der Speaker. In 10 Tagen soll eigentlich das Vereinigte Königreich die EU verlassen. Vielleicht, ne? Vielleicht aber auch ohne Deal, vielleicht aber auch mit Deal oder vielleicht auch erst später oder gar nicht. Wir werden sehen. Dankeschön nach London, Friedbert Meurer, unser Korrespondent.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine Ehre, die nur sehr wenigen Staatschefs zuteil wird. Ungefähr sowas hat Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro getwittert zu seinem Besuch bei US-Präsident Donald Trump und dazu, dass er im Gästehaus des Weißen Hauses untergebracht wird. Dabei ist das eher Standard, ne, für Staatsgäste. Trump und Bolsonaro, die scheinen sich gut zu verstehen, haben ähnliche politische Positionen und ein vergleichbar populistisches Auftreten. Und gerade haben sie sich getroffen in Washington, was die so besprochen haben. Das besprechen wir mit unserem Korrespondenten in Washington, Martin Ganselmeier. Guten Abend live nach Washington.
Ja, hallo.
Im Vorhinein hieß es, die beiden wollen die Beziehungen zwischen den Staaten neu ordnen. Es war sogar die Rede von einer neuen Nord-Süd-Achse. Was war von diesem Treffen zu erwarten und was ist dann rausgekommen?
Ja, zunächst einmal muss man sagen, dass beide bestens gelaunt waren und man spürte, dass da zwei Geistesverwandte, zwei Männer, die sich mögen, zusammengekommen sind. Es ist überhaupt das erste Mal, dass ein brasilianischer Präsident gleich seine erste Auslandsreise direkt nach Washington macht. Früher gab es immer ein ziemlich angespanntes Verhältnis zwischen Brasilien und den USA. Da Bolsonaro ja auch der Tropen-Trump genannt wird und da auch gar kein, empfindet das sogar als Kompliment und sagt, Donald Trump ist mein politisches Vorbild, war die Stimmung sehr gut. Denn Donald Trump war natürlich darüber geschmeichelt. Er hat ein brasilianisches Nationaltrikot überreicht bekommen von Bolsonaro mit der Nummer 10, also der Nummer des Spielmachers und Regisseurs.
Und was waren denn die wichtigsten Themen, über die beiden gesprochen haben?
Also sehr interessant, und das ist vielleicht schon ein Entgegenkommen Trumps, war, Bolsonaro will eine engere militärische Zusammenarbeit zwischen Brasilien und den USA. Und Trump hat ihm angeboten, dass Brasilien einen Sonderstatus bekommt, damit es Rüstungs- und Waffenprodukte ohne große Einschränkungen aus den USA einführen kann. Und hat dann dazu gefügt, vielleicht könnte Brasilien ja auch Mitglied der NATO werden. Hat dann aber hinterher gesagt, naja, da muss ich noch mal mit ein paar Leuten drüber sprechen. Mhm. Insofern hat das eingeschränkt, aber das ist natürlich etwas, was Bolsonaro vor allem will. Bolsonaro will ein engeres Verhältnis zu den USA und die im Moment sehr große Einfluss, den großen Einfluss Chinas zurückdrängen.
Beide stehen ja für einen nationalistischeren Kurs in der Politik. Wie geht denn sowas zusammen damit, dass sie jetzt ja solche Allianzen schmieden miteinander?
Ja, das ist natürlich ein Grundwiderspruch. Interessanterweise war gestern der Ehrengast von Bolsonaro in der brasilianischen Botschaft Steve Bannon. Steve Bannon, der geistige Vordenker der rechtspopulistischen Bewegung. Und der hat ja eine Art Rechtspopulisten-Internationale gegründet, The Movement. Und der brasilianische Vorsitzende dieser Bewegung ist der Sohn von Bolsonaro. Insofern waren da die Richtigen beisammen. Und natürlich hat jedes Land seine Eigeninteressen, aber offensichtlich gibt es genügend Punkte, wo hier beide sagen, das lohnt sich. Trump hat natürlich auch ein Auge darauf, dass er mehr Agrarprodukte und mehr Rüstung nach Brasilien exportieren will. Also Handelsbeziehungen, das war auch ein wichtiges Thema. Und natürlich Venezuela, da sind beide dafür, dass Maduro möglichst schnell geht.
Gibt es sowas wie eine gemeinsame Erklärung jetzt zum Ende des Treffens, das gerade erst zu Ende gegangen ist?
Ja, eine gemeinsame Erklärung. Es gab eine Pressekonferenz und beide haben gesagt, wir werden in Handelsverhandlungen eintreten. Also sie wollen mehr Handel treiben. Relativ klar ist, dass Brasilien diesen Sonderstatus bekommt, also mehr Waffen- und Rüstungsprodukte aus den USA kaufen kann. Und Trump unterstützt den Wunsch Brasiliens nach einer Mitgliedschaft auch in der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung, OECD. Also insofern war das für Bolsonaro ein lohnender Besuch und tatsächlich muss man sagen, mit diesen zwei gleichgesinnten Präsidenten an der Spitze, so gut waren die Beziehungen zwischen Brasilien und den USA noch nie.
Martin Ganselmeier live aus Washington über das Treffen dort zwischen Präsident Jair Bolsonaro und Präsident Donald Trump.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.